Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Webwelle Campus Talk. Dieses Semester dreht sich alles um das Thema Startups. Mein Name ist Simon, ich werde euch durch die nächsten Ausgaben begleiten. Natürlich haben wir auch heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. Neben mir sitzt nämlich Timon, der Gründer von Plant My Trip. Ohne weitere Ausschweife wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Episode und los geht's.
Radio Webwelle. Der Campus Talk.
Timon, ich habe ja den Steckbrief von dir vor mir. Aber magst du dich kurz vorstellen und dein Startup?
Ja, also hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Timon, bin mittlerweile 22 Jahre alt, studiere auch hier Medientechnik und habe angefangen, ein Startup zu gründen. Plant My Trip heißt das und dabei geht es eben um nachhaltige Mitarbeitermobilität, wo man durch eine digitale Aufarbeitung Emissionen spart.
Mhm. Kurz noch zu deiner Person. Du studierst auch Medientechnik?
Genau.
In welchem Semester?
Im siebten.
Okay, sehr cool. Dann bist du ja bald fertig.
So die Theorie, ja. Also geplant ist auf jeden Fall, bald fertig zu sein.
Geplant. Also arbeitest du auch schon in deiner Bachelorarbeit?
Genau. Ich habe das schönerweise verknüpfen können und mache jetzt die Bachelorarbeit in Kooperation mit dem Startup und dann passt das ganz gut.
Das ist natürlich sehr cool. Wie ist es zustande gekommen, dass das so kombinierbar ist?
Ja, das bei uns steht halt jetzt auch tatsächlich groß auf dem Plan, dass wir mit dem Branding und eben mit dem ganzen Werbematerial und was wir eben dafür brauchen, auch anfangen und ausrollen wollen. Und entsprechend muss das natürlich gestaltet werden. Und dann habe ich eben rausgefunden, dass man das auch als oder im Rahmen von der Bachelorarbeit machen kann und habe diese Chance einfach genutzt.
Ja, ist natürlich eine sehr coole Möglichkeit, das dann anders zum Verknüpfen. Und das bringt natürlich dich und dein Startup wahrscheinlich auch nach vorne.
Definitiv. Also,
wenn du noch weitere Forschungen anstellen kannst. Genau, dann kommen wir gleich zu deinem Startup. Fangen wir mit den Anfängen an. Also wie hat das Ganze begonnen?
Das Ganze hat eigentlich sehr fern von dem begonnen, wo es eigentlich jetzt gerade steht. Also es begann anfangs in der Corona-Zeit, wo ich panisch versucht habe, Verwandte von mir aus Kolumbien rauszubekommen.
Oh,
ja.
Sehr heavy.
Weil die Situation eben war, die Evakuierungsflieger von der deutschen Regierung waren eben noch nicht fest. Also es war komplettes Chaos. Die Leute wollten aus dem Land raus, wieder nach Deutschland zurück, weil ja mit Corona nicht absehbar war, wie der Flugverkehr sich verhält. Ja. Und ja, dann war es entsprechend über Nacht die Aufgabe von Deutschland aus, Flüge für zwei Leute aus Kolumbien zurück zu organisieren.
Obwohl es keine Flüge gab
wahrscheinlich, genau,
in der Zeit.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat mich das so aufgeregt, dass ich keine Möglichkeit hatte, im Internet über eine Suchmaschine sozusagen alles, was sich von A nach B bewegt, einfach zu suchen. Weil in dem Fall ist es eigentlich egal war, ob die Leute jetzt in einem Flieger hocken oder mit einem Boot herfahren oder wie auch immer. Einfach.
Die sollen einfach herkommen und egal wie.
Egal wie, Preis jetzt vielleicht nicht komplett egal, aber ja, erstmal ein bisschen hinten angestellt. Und das hat mich eben sehr angepisst und habe dann angefangen, in die Richtung weiter zu recherchieren, zu arbeiten. Und dann irgendwann festgestellt, okay, es hat einen Grund, warum es das nicht gibt.
Und zwar welchen?
Es ist tatsächlich einfach von der Umsetzung recht schwierig, da wirklich alle Verkehrsmittel gescheit zu suchen und gescheit gebündelt anzuzeigen. Das ist einfach sehr schwierig. Und dann der nächste Schritt, die Bezahlung und die Zahlungsabwicklung für diese ganzen Verkehrsmittel in einer Plattform zu machen, ist dann nochmal eine viel, viel größere Hürde, was soweit eigentlich auch der Grund ist, warum das bis heute eigentlich noch keiner anbietet, selbst die Großen. Also Google Maps schafft das zum Beispiel auch nicht.
Ja, also das war jetzt das, was mir auch die ganze Zeit im Kopf geschwirrt hat, weil wenn man irgendwo in einem fremden Land ist, ich war zum Beispiel auf Malta dieses Jahr, dann kannst du halt in Google Maps gehen und schaust, ja, okay, da gibt es schon diverse Öffis, egal ob das jetzt ein Schiff ist, Flieger oder irgendwie Bahn, Bus, U-Bahn, Taxi kann man auch teilweise da buchen irgendwie, aber trotzdem, man sagt zwar, dass es fährt, aber irgendwie fährt das auch total anders und es funktioniert nicht so wirklich.
Genau, und da war für uns dann der logische Schritt, okay, wir wollen uns da dann doch irgendwo nochmal ein bisschen nachschärfen und gucken, in welche Richtung wir das dann doch ausbreiten können. Und natürlich, ab einem gewissen Punkt, wenn man dann in so einer Entwicklung drin ist, stellt man auch fest, also es macht absolut Sinn, wenn man im Bereich Mobilität was macht, dann muss man diesen Nachhaltigkeitsgedanken eben mit reinbringen, wo wir dann recht schnell auf die Idee gekommen sind, dass man über verschiedene Hebel, sage ich mal, CO2-Emissionen im Bereich der Mobilität einfach gut verringern kann. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, dass man eben über intermodalen Verkehr, Routenoptimierung, Ridesharing einfach sehr schnell sehr viel Emissionen einsparen kann. Und wo kann man das bitte besser platzieren als in einem Unternehmen, wo ja eh irgendwie der Großteil der Mitarbeiter irgendwie jeden Morgen hinkommt und jeden Morgen wieder oder jeden Abend wieder zurückfährt. Also da ist ein sehr hohes Verkehrsaufkommen und dementsprechend auch ein hohes Potenzial.
Nami, kurz, was ist intermodularer Verkehr?
Ja, das ist eine gute Frage. Intermodaler Verkehr, das ist Verkehr, der über verschiedene Verkehrsmittel geht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von hier nach München fahre und die erste Strecke mit dem Fahrrad zum Busbahnhof, mit dem Bus dann nach Plattlingen zum Hauptbahnhof und dann mit dem Zug nach München. Das wäre dann intermodaler Verkehr über eben dann verschiedene Verkehrsmittel.
Ja, sehr cool. Okay, habe ich auch wieder was gelernt. Dann ganz kurz zu deinem Team. Du machst es ja wahrscheinlich nicht alleine.
Nee. Wir sind zu dritt. Ich habe zwei sehr nette Mitgründerinnen. Wir sind ein sehr internationales Team. Also sind beide nicht aus Deutschland, beide nicht aus der EU.
Oh.
Entsprechend ist natürlich auch unsere Arbeitssprache nicht Deutsch, was teilweise natürlich auch zu gewissen Komplikationen führt.
Liegt da schon eine Sprachbarriere, dann schwingt dann immer so ein bisschen mit.
Ja, ich sag mal so, wir sind alle recht flüssig im Englisch, aber es ist natürlich trotzdem, gerade wenn man dann irgendwie in einer doch etwas angeheizten Diskussion ist, fällt es natürlich teilweise dann auch schwierig, das adäquate Wort im Englischen dafür zu finden.
Ja, natürlich. Und vor allem hat er das natürlich auch spezifische Vokabeln auf einen Bereich und so tief geht man normalerweise nicht mit rein.
Genau. Und dann hast du natürlich auch eben verschiedene kulturelle Einflüsse, die im Zweifelsfall auch... Also das beste Beispiel, die eine, die ist aus Indien und entsprechend feiert sie halt ihre indischen Feiertage und dann ist man dann irgendwie an einem Mittwoch, will arbeiten und fragt sich, ja warum hat sie heute Feiertag? Und dann, ach warte, ja in Indien ist irgendwie gerade der zweithöchste Feiertag und dann ist natürlich klar, dass man da nicht arbeitet für sie, aber ja. aus europäischer Sicht, sage ich mal, ist das dann natürlich unverständlich, weil... Oder was heißt unverständlich? Aber
ja, aber natürlich hat man andere Bräuche, andere Zeiten und
genau.
Dann ist es natürlich nicht immer ganz leicht, sie abzusprechen und das alles auf einen Nenner zu kommen und das halt so zu machen, dass es passt. Ja, also einmal Indien und woher war die andere?
Albanien.
Albanien, okay. Ja, da seid ihr ein bunt zusammengewürfeltes Team auf jeden Fall.
Das stimmt.
Wie ist das zustande gekommen? Das ist ja jetzt nicht gerade alltäglich, dass man da so einfach noch Albanien irgendwelche Anzeigen schreibt oder...
Naja, man muss ja dazu sagen, das sind beides auch Studierende hier an der THD. Mhm. Zwar nicht in Deggendorf, sondern einmal in Kamm und einmal in Barkirchen. Aber dadurch konnte ich natürlich über das Hochschulumfeld recht gut suchen und die beiden haben sich dann gemeldet und wir haben das dann über einen Interviewprozess herausgefunden, dass das eigentlich so ganz gut in dieser Teamkonstellation funktionieren kann und seitdem auch daran festgehalten.
Gab es dann mehrere Bewerber und du hast sie dann alle aussortiert, weil die zu schlecht waren und kein Deutsch sprechen? Und
Nein, also es gab tatsächlich einige Bewerber, so ist es nicht. Ich habe auch viele aussortiert, aber das war jetzt sicherlich nicht, weil sie zu schlecht waren oder weil sie nicht Deutsch sprechen, also das auf keinen Fall, sondern es war in dem Moment tatsächlich einfach für mich auch, mit wem kann ich mir gut vorstellen, zusammenzuarbeiten. Also das fand ich für mich einfach ein sehr wichtiges Kriterium. Und schlussendlich natürlich auch, was hat die Person vielleicht für einen Antrieb dahinter? Weil wenn jemand das so als mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Spaß nebenbei betrachtet, in Anführungsstrichen, ist das halt auf ein Projekt Fortschritt einfach ein bisschen schwieriger, als wenn du jemanden hast, der sagt, hey, geil, ich kann mir vorstellen, das in 5 Jahren wirklich als Hauptberuf zu machen oder in 2 Jahren, dann ist man natürlich mit einer anderen Motivation dahinter.
Ja, sehr cool. Dann war es soweit zu deinem Team, würde ich sagen, wir kommen wir mal zu dem Thema Startup Campus.
Mhm.
Wie kommt man denn da überhaupt dazu? Weil für mich, es ist ja wirklich ein Riesenunterschied. Ich mache auch meine Projekte und so daheim und ja, versuche mir immer weiterzubilden, Praktikas, diverse Jobs, die mich in meiner Richtung fortbilden. Aber es ist scheinbar noch mal ein ganz anderer Schritt, ein Startup zu gründen und dann in den Campus zu gehen. Wie kommt man denn so weit?
Naja, also eine Sache möchte ich noch kurz anmerken tatsächlich. Also du sprichst jetzt immer davon, Startup zu gründen. Im Endeffekt haben wir noch nicht gegründet, also wir sind vor der Gründungsphase. Wir sind jetzt gerade in der Produktentwicklung und, sage ich mal, in der Planung für den Markteintritt. Also es ist noch keine angemeldete Firma dahinter. So viel dazu.
Ja, sehr cool.
Aber Startup Campus, ja, das ist, ich meine, das wurde hier immer wieder in den Vorlesungen und auch im Umfeld der Hochschule hier immer stark beworben, dass es diesen Startup Campus gibt und dass, wenn man eine Gründungsidee hat oder in die Richtung was machen will, dass man sich da auch einfach melden kann. Und schlussendlich habe ich auch genau das getan. Bin also halt auf die zugegangen.
Geht da einfach hin.
Genau, oder eine Mail.
Geist oder...
Ich habe tatsächlich damals einfach eine Mail an die Mailadresse vom Startup Campus geschrieben. Auch gar nicht mit der Absicht, unbedingt da jetzt Teil des Startup Campus in Anführungsstrichen zu werden, sondern einfach um mal mit jemandem, der vielleicht ein bisschen mehr Idee Ahnung. Und Ahnung ja. hat im Bereich Gründung, über das Thema zu sprechen und zu gucken, ob die da vielleicht auch Potenzial drin sehen, weil es ist ja immer die Frage, sehe nur ich das Potenzial in dieser Idee oder sind da vielleicht auch andere, die da das irgendwie ganz interessant finden?
Ja, es ist ja immer so ein Thema, wenn man ganz tief drin ist in einer Sache, dann kann man es selber oft auch gar nicht mehr beurteilen.
Genau, genau.
Das ist natürlich dann gut, wenn man von außen ein bisschen einen Rahmen gesetzt kriegt und ein bisschen Hilfestellungen und ja, wenn dann jemand anders sagt, dass es gut ist, dass es Potenzial hat, dann ist es natürlich toll. Dann muss man das weiter vorantreiben.
Genau, und da hat natürlich dann auch der Startup Campus entsprechend Hilfestellungen und Möglichkeiten, sag ich mal, geboten, was auch uns sehr stark geholfen hat und uns auch, denke ich mal, sehr viel weitergebracht hat.
Und was genau kriegt man dann für einen Support?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht abhängig von dem aktuellen Stand sagen, weil das man bekommt, wenn man will, bekommt man sehr viel Support. Aber grundsätzlich geht das von Beratungsgesprächen, also im Sinne von, wo man vielleicht noch nachschärfen kann, was man vielleicht noch sich überlegen sollte, bis hin eben zu Stipendienförderungen. Also dass man, also es gibt ja diesen, wie heißt der, Kickstart-Inkubator, dieses Förderprogramm von der Hochschule, wo man für einen Prototypen Unterstützung sowohl finanziell als auch mit Wissen bekommt. Und dann gibt es ja eben diverse größere Gründerstipendien und das wird alles auch über den Startup Campus, da wird einem geholfen eben für die Bewerbung und alles, dass man das halt gut abwickeln kann.
Ist natürlich wichtig. Also Sachen, die wo man jetzt selber gar nicht so auf dem Schirm hat, teilweise werden dann da mit beachtet.
Genau.
Und wenn wir gerade schon das Thema Fördermittel angesprochen haben, wie ist es mit dem Budget? Reicht das Budget, das man da kriegt? Wie viel kriegt man da? Das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht gründen die auch ein Startup, wenn es genug ist.
Also ich sag mal so, im Geld schwimmen wir jetzt nicht.
Ja, okay, dann mache ich kein Startup.
Aber grundsätzlich also in diesem Kickstart-Inkubator, also dem Förderprogramm von der Hochschule, da kann man, wenn ich das richtig im Kopf habe, maximal 7.500 Euro für einen Prototypen bekommen. Ist natürlich aber auch immer davon abhängig, was man jetzt wirklich genau braucht. Also nur weil man da in dem Programm ist, heißt das jetzt nicht, hier hast du deine 7.500. Bastel mal was, wenn es klappt, cool. Also das ist schon wirklich, du musst dann halt auch einreichen, für was du das Geld brauchst und dann bekommst du das Geld auch nur dann, wenn du das Material, sag ich mal, auch in Anspruch nimmst.
Ja, und es muss dann natürlich auch festgestellt werden, dass da wirklich eine Idee da ist, dass da wirklich der Wille da ist und so. Ja, verständlich. Ja, okay, dann wird es nichts mit meinem Startup.
Aber ich meine, das ist eigentlich eine schöne Sache, weil so du kannst halt wirklich einen ersten Prototypen entwickeln, an dem du dann vielleicht auch beweisen kannst, dass das Konzept funktioniert oder eben nicht und hast wenig Eigeninvestition, abgesehen natürlich von der Zeit.
Mhm. Und wie groß hast du dann eigentlich geplant, so ganz am Anfang für das ganze Ding?
Inwiefern meinst du, wie groß?
Also wo soll die Reise hingehen? Also was hast du am Anfang gedacht? Du bist jetzt vielleicht ein bisschen anders sehen, wo du ein bisschen tiefer schon drin bist in der Materie. Aber der erste Gedanke, was hast du gedacht, wie groß kann das werden, nachdem du beim Startup Campus warst und die gesagt haben, okay, es gibt Potenzial?
Naja, ich sag mal so, es ist schwierig abzuschätzen. Natürlich, ich glaube, es hofft, oder jeder Gründer hat irgendwo die Vorstellung, dass sein Startup vielleicht das nächste große Ding ist, was sicherlich bei manchen auch so sein wird. Ob wir da dabei sind, ich weiß es nicht. Ich möchte es auch schlicht und einfach nicht vorhersagen, weil ich das nicht kann. Aber grundsätzlich natürlich, es würde mich freuen, wenn wir einfach sehen, dass mit dem, was wir machen, was wir an den Markt bringen, dass damit wirklich ein Impact entsteht, dass wir entsprechend gut und viel CO2 auch oder Emissionen einsparen können. Und ich meine, wenn man sich die Grundidee oder das Produkt anguckt, das ist ja nicht nur auf Deutschland oder Europa skalierbar. Das kannst du theoretisch international ausfahren. Ob das jemals so weit kommen wird, das ist eine ganz andere Frage. Aber in der Theorie wäre es auf jeden Fall möglich.
Ja, ist natürlich auch, da hat man halt auch keine Sprachbarriere oder Sachen, die jetzt von einem Land abhängen. Sondern im Gegenteil, es ist ja eigentlich wichtig, dass das für alle Länder und für alle Dinge funktioniert.
Genau.
Und das ist halt auch ein großes Potenzial, das ich jetzt persönlich da sehe. Ja, genau. Aber hat sich dann die Idee, also die Grundidee, die am Anfang da war, jetzt bis heute gewandelt? Oder ist es immer noch genau strikt der eine Weg?
Ja, das ist also so eine Idee. Ich glaube, die muss sich auch wandeln. Also ich glaube, wenn man da feststeht und sich festfährt auf eine Richtung, kann das auch negativ sein, weil man dann vielleicht mit Volker Racho am Ziel vorbeifährt. Natürlich ist es schon, glaube ich, wichtig, dass man seine Grundidee immer noch im Kopf hat und wo man eigentlich hin möchte, aber gleichzeitig natürlich auch den äußeren Umständen entsprechend sich das Ganze weiterentwickeln lässt und auch dafür sorgt, dass man am Endeffekt oder am Ende des Tages auch wirklich ein Produkt hat, wo jemand will. Weil ich sage mal, wenn du es nur rein aus Idealen machst, dann wirst du halt auch feststellen, irgendwie, es haben vielleicht 100 Leute die gleichen Ideale, aber ob diese 100 Leute dann dafür sorgen, dass du...
Das ist nicht massentauglich
da. Genau, das ist eben die große Frage und dementsprechend ist diese Weiterentwicklung, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, es ist ja ziemlich schwer wahrscheinlich auf dem großen, breiten Markt bei der Masse Fuß zu fassen. Aber gehen wir mal direkt in die Materie nochmal ein. Wie war das zur Beispielnutzung? Wenn man jetzt, ich möchte jetzt noch, keine Ahnung, Afrika.
Naja, also eben grundsätzlich muss man ja sagen, wir kümmern uns oder wir haben uns ja jetzt stark auf die Mitarbeitermobilität fokussiert. Also jetzt weniger auf die Reise, sag ich mal, von Privat oder gerade auf Urlaubsreisen oder sowas. Das ist jetzt nicht mehr ganz so unser Metier. Wenn man jetzt aber im Firmenumfeld diese Nutzung anschaut, wird man eben feststellen, dass in einer durchschnittlichen Firma in Deutschland einfach sehr viele Leute noch mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit fahren. Davon sind aber die Autos größtenteils nur mit einer Person besetzt. Das heißt, du hast sehr viele Leute, die alleine zur Arbeit fahren, was aber super eigentlich bescheuert ist, weil wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel dein Nachbar oder ein Bekannter zwei Häuser weiter in der gleichen Firma arbeitet, man fährt auf dem Arbeitsweg eh durch dieses Dorf durch, warum sammle ich den nicht auf und fahre mit dem zusammen hin?
Ja.
Und durch solche Anreize oder eben passende öffentliche Verkehrsmittel, dass man dafür welche findet mit oder via Datenanalyse feststellt, hey, es kommen, keine Ahnung, wenn die Firma jetzt in, I don't know, sagen wir mal Straubing hockt und man aber feststellt, irgendwie 30% unserer Belegschaft kommen jeden Tag aus Deggendorf hergependelt, dann kann man sich ja natürlich als Firma auch überlegen, hey, ist es nicht sinnvoll, wenn wir da einen Firmenbus einsetzen, der jeden Morgen von Deggendorf nach Straubing fährt und abends dann wieder nach Deggendorf zurück, weil man so natürlich den Mitarbeitern einen gewissen Mehrwert gibt, gleichzeitig natürlich als Unternehmen ja auch davon profitiert, dass die Umweltbilanz, die man als Unternehmen hat, durch solche Mittel einfach deutlich geringer wird.
Ja, das ist natürlich auch für die außenmediale Wirkung, denke ich mal, für Unternehmen eigentlich relativ sinnvoll und relativ gut.
Ja, definitiv. Also es stärkt ja im Endeffekt ja auch die Arbeitgebermarke. Also wenn du deinen Mitarbeitern oder zukünftigen Mitarbeitern auch im Voraus schon sagen kannst, hey, wir kümmern uns um euch, wir bieten euch gewisse Benefits, wenn ihr hier arbeitet, die ihr halt vielleicht bei der Firma XY nicht habt.
Ja, also ich sehe da eigentlich in diesem Punkt nur Vorteile. Also man spart sich Benzinkosten, man spart sich CO2-Emissionen, ist auf jeden Fall sehr cool. Und ja, ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, wenn ihr jetzt in die Arbeit will, bist du dann eher das Bindeglied zur Firma, das dann quasi sagt, okay, ihr habt so und so voll, wir machen mal die Analyse, oder kommen die Firmen auf euch zu und sagen, hey, mir darf man gerne da was einsetzen, können Sie da was planen?
Also im Grunde, wir bieten den Firmen mittels einer App eine Möglichkeit, ihre Mobilität zu bündeln und zu strukturieren. Das heißt, da kannst du einen Firmenwagen drüber buchen, kannst eben aber auch deine Hin- und oder deine Anreise und Abreise zum Arbeitsplatz natürlich damit planen, Geschäftsreisen etc. pp. Also das ist sozusagen eine allumfassende Mobilitäts-App, über die wir dann eine Datenanalyse über die Mobilität im Unternehmen anstellen und daraus dann eben für jeden Mitarbeiter sozusagen individuell angepasstes Angebot raushauen. Das heißt, da vertreiben wir im Endeffekt die Plattform an die Unternehmen und die Unternehmen spielen das dann an ihre Mitarbeiter aus.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir haben ja schon wieder ordentlich einen weggelabert, wenn ich auf die Zeit schaue. Und ich würde kurz zu unserem letzten Punkt heute kommen, das sogenannte Rapid Fire.
Okay.
Das heißt, ich stelle dir Fragen und du darfst ganz kurz antworten. Die Fragen dürfen dir auch gerne nerven. Ich habe es extra doof formuliert. und ich würde sagen, wenn du Bock hast, dann starten wir.
Ja, dann starten wir doch.
So, also, lieber Kurzstrecke fliegen oder ein paar Stunden mit dem Auto fahren?
Das kann man jetzt so pauschal eigentlich gar nicht beantworten, weil natürlich muss man immer die Auslastung betrachten. Wenn ich alleine die gleiche Strecke mit dem Auto fahre, dann ist das im Zweifelsfall CO2-intensiver, wie wenn ich jetzt in einem vollbesetzten Kurzstreckenflieger bin. Muss aber auch klar dazu sagen, ich bin kein Fan von Kurzstreckenflügen, gerade wenn das unter, sag ich mal, so 1000 Kilometer sind, weil da einfach die Frage ist, ob das sein muss.
Ja, natürlich. Und wie ihr heute Morgen auch wieder festgestellt habt, Laster nehmen sehr wenig Rücksicht darauf, wenn man es eilig hat. Das ist auch, den hinterher zu fahren, immer wieder zu überholen, das ist auch nicht förderlich für die CO2-Emissionen. Nächste Frage. Würdest du dein Startup für 1 Million Euro aufgeben?
Also, das ist richtig schwer.
Ja, 1 Million ist sehr viel.
Ich glaube, ich würde dann die Person, die mir 1 Million bieten würde, doch fragen, ob sie diese 1 Million nicht in das Unternehmen stecken möchte als Investor und dass man dann zusammen diesen Weg bestreitet.
Okay. Würdest du lieber den Entstehungsprozess überspringen oder ihn halt in vollen Zügen genießen, weil du halt vielleicht denkst, der Prozess ist Teil des Ziels und so? Oder würdest du jetzt direkt sagen, ich komme auf den Markt und ich bin eine etablierte Marke?
Ja, ich meine, das wäre natürlich schon Luxus, wenn man direkt auf den Markt kommt, aber ich glaube doch, dass der Entstehungsprozess dazugehört und auch irgendwo einen weiterbringt. Also die Erfahrungen, die man daraus mitnimmt, sind, glaube ich, sehr wichtig, wenn man dann auch auf dem Markt als etablierter Player sein möchte.
Mhm. Und die letzte Frage des Rapid Fires: Dein Privatleben aufgeben oder dein Startup aufgeben? Firmenchef, du weißt.
Ja, so. Ich meine, ich arbeite auch lange und viel an dem ganzen Startup. Also dementsprechend habe ich da natürlich auch einen gewissen Teil des Privatlebens in Anführungsstrichen geopfert.
Es ist, mit integriert wahrscheinlich.
Mit integriert. Es ist einfach irgendwo auch Teil des Privatlebens geworden. Also kann man glaube ich nicht anders sagen. Und also ich finde, ich möchte beides nicht aufgeben wollen. Auch wenn gerade weil beides ja auch irgendwo so ein bisschen miteinander verflossen ist.
Ja, okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir wirklich, wirklich ordentlich einen weggelabert. Vielen Dank für deine Antworten. Timon, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Timon, herzlichen Dank für deinen Besuch und ich wünsche dir viel Erfolg beim weiteren Prozess.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Radio Webwelle Campus Talk.